Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Starface blicken wir mit Gründer Florian Buzin auf die Geschichte des Unternehmens zurück, sprechen über entscheidende Herausforderungen und Erfolge der letzten zwei Jahrzehnte und werfen einen Blick in die Zukunft.
20 Jahre Starface haben wir dieses Jahr im Juli gefeiert. Das muss auch im Podcast gefeiert werden, mit keinem Geringeren als Flo. Flo, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns mal die letzten 20 Jahre zurückzublicken und auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ja, genau, schön, dass du da bist.
Freut mich auch sehr, hier zu sein.
Ja,
stand jetzt auch lange auf meinem Zettel. Also gut, dass es endlich geklappt hat.
Wir haben den Termin frühzeitig angemeldet. Sehr cool. Cool. Ja, genau. Wir haben dieses Jahr im Juli 20 Jahre Starface gefeiert. Fangen wir mal ganz einfach an mit so einer ganz klassischen Frage. 2005 habt ihr damals gegründet. Warum eigentlich?
2005 haben wir gegründet, aber wir haben natürlich viel früher angefangen. Also schon 2-3 Jahre lief quasi die Ideenfindung und die Vorüberlegungen für ein neues Produkt. Wir kamen also, sowohl die Barbara Mauwe als auch ich, kamen aus dem Produktbereich, haben Software entwickelt, haben andere Produkte vorher entwickelt und wussten, wir wollen aus der Software-Dienstleistungsbranche eigentlich raus hin zu einem eigenen Produkt, was man mehrfach replizieren kann über Lizenzen und mit dem man dann eben auch etwas Eigenes in die Welt setzt. Und wenn man so ein bisschen zurück sieht, man vergisst immer die Zeit und wie schnell das geht. 2005 gab es kein YouTube. 2005 war die Zeit, wo es Club-Handys gab. Und das war auch das Größte und das Modernste, was es überhaupt gegeben hat. Und 2005 war auch das Jahr, wo das 16.000er DSL kam. Und 16.000, das war zur damaligen Zeit, wir kamen aus der Modemwelt, war das Bandbreite ohne Ende. Also so schnelles Internet, so viel Daten, was kann man denn damit anfangen? Keiner wusste es eigentlich so richtig, weil also man hat ja super kleine Messages nur verschickt. Und das war auch irgendwo der Auslöser, wo wir uns überlegt haben, in welche Richtung wollen wir was eigentlich zukunftsmäßig rausbringen. Und dann gab es drei Möglichkeiten. Entweder Video on Demand, so. Ja, das war noch ein bisschen zu früh oder sehr viel zu früh. Dann das andere eben sowas wie Napster eben gemacht haben, eben Audio on Demand, wo wir uns einfach um die ganzen rechtlichen Themen überhaupt keine Idee hatten. Und dann war der glückliche Zufall, dass unsere eigene TK-Anlage den Geist aufgegeben hat, dass wir gesagt haben, hey, da entwickelt sich auch richtig was Tolles. Und das kann tatsächlich der nächste Weg sein, was zu erreichen. Ja, und so hat das Ganze dann so peu à peu seinen Lauf genommen.
Cool. Das heißt, ihr wart am Anfang mit der Idee zu zweit. Hattet ihr schon Mitstreiter direkt?
Das Unternehmen ist ja aus einer anderen Gesellschaft rausgekommen. Also die Barbara Mauer war selbstständig, ich selbst war selbstständig. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 6 Mitarbeiter gehabt. Und wir haben eine Software-Dienstleistung gemacht für Daimler Chrysler, Böhringer Ingelheim, ein paar so richtig große Unternehmen. Und mit der Zeit haben wir dann einen nach dem anderen rübergezogen in die Starface GmbH, die hieß damals noch Vertigo Software, die wir damals gegründet haben, um einfach ganz bewusst zu sagen, wir machen hier ein Produkt, wir machen hier eine Firma, wir machen etwas, was eigenständig läuft von dem restlichen Geschäft. Und faktisch innerhalb von wenigen Jahren ist dann quasi das Dienstleistungsgeschäft komplett auf Null runtergegangen und ist dann alles in die Starface rübergerutscht.
Okay. Das heißt, ihr hattet so eine Übergangszeit, man kann dann nicht gleich full committen, weil man irgendwoher auch noch Geld braucht.
Ja, das kann man so sagen. Also Geld war natürlich oder ist, glaube ich, in jedem Startup am Anfang immer das Thema. Ja. Wir haben zu dem Zeitpunkt durch die Software-Dienstleistung schon Geld verdient. Mhm. Das hat gereicht, um so eine Anschubsfinanzierung für die Idee zumindest zu haben. Faktisch sind wir aber nicht drum herum gekommen, uns externes Geld zu holen. Und ich hatte es schon mal erzählt, unser erstes Darlehen von der Sparkasse mit 100.000 Euro, das haben wir mit Blut und Wasser und Schwitzen unterschrieben und waren uns zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so sicher, klappt das alles, haut das alles so hin, aber wir wollten in die Richtung und dann geht man auch da ins Risiko. Mhm. Alles bootstrapped heißt, wir haben alles aus eigenen Taschen finanziert, das heißt die 5-6 Mitarbeiter, die da an Bord waren, die haben jeden Monat natürlich ihr Gehalt gewollt.
Ja.
Und wir selber mussten uns natürlich auch unser Leben finanzieren. Das war dann schon zeitweise so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir zahlen uns diesen Monat vielleicht gerade mal noch 2.000 Euro aus. Und damit muss halt sowohl das Darlehen bedient werden, als auch unser Leben irgendwie klappen. Und da wurde es dann schon recht schwierig. Also das vergisst man manchmal ein bisschen nach der Zeit, ja, wenn dann die Firma floriert und nach vorne geht, aber zu einem Zeitpunkt, wenn man einfach nicht mehr weiß, kann man jetzt die Gehälter alle bezahlen, kann man überhaupt noch überleben, ja. Wo man dann wirklich selber sehr, sehr harte Einschnitte machen muss, dass man quasi sich selber überhaupt nichts mehr ausbezahlt über Monate hinweg, da wird es dann ganz blöd. Mhm. Aber man muss auch ein bisschen committed sein, um eine Firma von einer ganz kleinen Butze dann irgendwo hinzubringen.
Wie lange war so die Zeit, wo du gedacht hast, oh, das ist irgendwie schwierig, oder wo habt ihr irgendwie gemerkt, okay, das geht jetzt in die richtige Richtung? Also gab es da bei dir so ein Erlebnis oder keine Ahnung, eine Erinnerung, wo du jetzt vielleicht denkst, rückblickend, da habe ich gemerkt, das, was wir da gerade machen, der Plan geht wirklich auf?
Also die Kunden, die wir damals noch direkt akquiriert haben, die waren von der ersten Minute begeistert.
Okay.
Also das Produkt, was wir da gezeigt haben und die Idee, wo wir hin wollten, hat sofort Zuspruch gefunden. Allerdings wollten wir damals auch in die Cloud. Das hat keiner verstanden und wollte auch keiner haben. Mhm. Also das heißt, die haben immer gesagt, ja, wenn ihr uns das ins Büro stellen könnt, dann hätten wir Interesse. Das war dann ein bisschen, okay, ganz anderes Konzept, passt irgendwie gar nicht dazu. Also da wussten wir schon sehr früh, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Und wir kamen ja aus dem Softwarevertriebsbereich. Und in Softwarevertrieb heißt es, du baust eine gute Software, du vermarktest sie gut und dann kannst du innerhalb von 3 Jahren eine richtig gute Firma zusammenbauen. Und dann sind wir in die Telekommunikation eingestiegen. In der Telekommunikation ist es so, Sales Cycles, die halt, also Austausch von Anlagen, irgendwas von 6 bis 10 Jahren. Und wir kommen damit so einem komplett neuen Ansatz rein.
Schnelllebiger, ja.
Alle Unternehmen, 100% der Unternehmen in Deutschland haben eine Telefonanlage. Ja. Also Bedarf eigentlich null. Bestehende Kundenbeziehung zu den Altherstellern 100%. Und wir kommen da rein und machen was ganz anderes. Und das war viel, viel schwieriger und viel langwieriger, als wir uns das eigentlich gedacht haben. Mhm. Also wir haben auf der einen Seite gesehen, die Kunden finden das toll. Ja. Aber dann wirklich umzusteigen und wirklich dann, ja, das ist auch eine Investmententscheidung für ein Unternehmen. Und zwar nicht für 1, 2 oder 3 Jahre, sondern halt für die nächsten 10 Jahre. Und da muss man sich schon sehr klar drüber sein, ist dann so ein Mini-Hersteller da aus Karlsruhe, der, keine Ahnung, da einen 26-jährigen Gründer hat und irgendwie eine tolle fancy Idee hat, ist das der richtige Weg, mit dem ich 10 Jahre mein Unternehmen nach vorne treibe?
Ja.
Das ist insofern viel Gegenwind.
Ja. Ja. Aber interessant, dass du das auch sagst, dass dieser Markt ja irgendwie sehr geschlossen war, alle in sehr, sehr langen Commitments drin. Dementsprechend muss ja das Produkt dann auch wirklich was können, dass Leute dann sagen, ja, okay, nehme ich.
Ja, was soll ich da jetzt sagen? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also wir waren zu dem Zeitpunkt halt sehr anders. Also die Zeit damals bei Telefonanlagen, und es war ja damals nichts anderes, außer nur ausschließlich Telefonie, die wurden programmiert mit Stern 21, Raute 17, 53, Dollar, irgendwas, damit dann eine Umleitung oder irgendwas aktiviert oder deaktiviert wurde. Und es gab keinen anderen Weg, es gab diesen. Und wir kamen mit einem full-featured Web-Interface à la Fritzbox um die Ecke, wo jeder IT-Admin dachte, ja, das kann ich auch selber. Da brauche ich gar niemanden externen, das könnte ich auch selber administrieren. Mhm. Und damit ist genau dieser Rutsch, der auch jetzt im Moment immer noch stattfindet, von weg von TK-Häusern hin zu IT-Systemhäusern, den haben wir damit eigentlich schon vor 20 Jahren, Wahnsinn, ja, vor 20 Jahren eingeläutet. Mhm. Und den Weg gehen ja heute auch die TK-Häuser. Also es gibt kein TK-Haus heutzutage mehr, der sagt, wir programmieren Anlagen mit Sternchencodes und mit Tastencodes auf dem Telefon. Mhm. Sondern die haben alle Interfaces, die haben alle programmierbare Interfaces, die dann große Dinge mit den Anlagen machen. Ja. Also eigentlich schon eine frühzeitige Veränderung, die wir da eingeläutet haben.
Ja. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch natürlich auch nochmal in unser Gespräch reingeschaut, das wir 2023 mit der Babs geführt haben. Und sie hat darin auch so ein bisschen erklärt, dass der Cloud-Anlauf erst beim zweiten Mal so richtig geklappt hat. Das heißt, eigentlich wart ihr da auch ein bisschen zu früh fast schon. War es auch eine Frage der Infrastruktur einfach in Deutschland? Oder war es wirklich mehr so das Mindset der Unternehmen?
Vielleicht muss ich jetzt erstmal erklären, aus welcher Welt wir gekommen sind. Mhm. wir haben uns, also wir sehen es als ein internetbasiertes Produkt. Ja, genau. Und wenn man sich ganz frühe Internetzeit sich daran erinnert, wusste man, jedes Unternehmen hatte seine Webseite auf einem Webserver im Rechenzentrum, also in ihrem Schrank im Keller,
ja,
und hat darüber seinen Webservice präsentiert. Mhm. Das war, so hat das Internet begonnen. Und dann kamen die großen Konsolidierer wie eine 1&1, die gesagt hat, bei uns ist es viel günstiger, wenn ihr euer Hosting einfach dahin verschiebt. Also alles in Richtung Netz. Heute, glaube ich, heute betreibt keiner mehr einen Webserver im Unternehmen. Das ist ganz, ganz große Ausnahme, dass das passiert. Mhm. Und das war damals schon unser Vorbild, dass wir gesagt haben, warum sollte etwas, was so IT-nah ist, jetzt erst den Umweg gehen über den Keller im Unternehmen,
okay,
sondern eigentlich ist ja auch Kosten und Ersparnisse und zentrale Administration, es macht so viel mehr Sinn, wenn das im Rechenzentrum zur Verfügung gestellt wird. So, und die Wahrheit hat uns dann letztendlich, der Kunde hat uns dann im Grunde genommen eingeholt. Wir hatten, ich weiß nicht, 5 Kunden und 3 Server. Das war irgendwie, das hat irgendwie nicht zusammengepasst im Verhältnis. Und dann haben wir nach 3 Jahren gesagt, passt auf, liebe Kunden, die da auf der Cloud waren, wir schenken euch jetzt Hardware und wir schalten diese Cloud aus. Mhm. Und dann haben die so eine Büchse von uns bekommen, also ein Stück physikalische Hardware, die wir dann in ihren Keller geschraubt haben. Und dann war die Cloud damals, 2006 war das, dann einfach auch beendet. Ja, haben wir nicht mehr gemacht.
Ja. Ja gut, wenn man überlegt, wie du gesagt hast, 2005 kamen 16.000er, nicht auf dem Dorf, kann ich gleich sagen, so sah es ganz lange noch ganz anders aus, da war auch 16.000er, war so, ja, wie du gesagt hast, braucht man eigentlich gar nicht so viel. Genau dementsprechend, wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, ist es auch gar nicht so abwegig, dann zu sagen, ja, nö.
Wir waren einen Tick zu früh.
Ja,
Tick zu früh. Oder ein paar Jahre zu früh.
Ja. Ja. Wie hat es dann geklappt, die Akzeptanz? Beziehungsweise auch das, also nicht will ich verlangsamen, aber der Need oder dass man die Vorteile gesehen hat, wenn man sagt, jo, warum soll ich mir eigentlich die Kiste bei mir selbst festschrauben, wenn ich das einfach alles direkt aus dem Rechenzentrum haben kann?
Ich glaube, dass die Analysten haben das schon jedes Jahr gesagt. So, nächstes Jahr, da wird das große Cloud-Jahr kommen und da geht alles in die Richtung, mhm, kommt bei den Kunden auch an und dann wird es so verkauft. Das war nie der Fall. Das ist also so ein richtiger Umschlag, dass man sagt, dass von einem Jahr auf anderen 50% der Kunden irgendwie das machen, das oder 80, das hat so in keinem Jahr stattgefunden. Was sich aber entwickelt hat, ist, dass wir erstens Wettbewerbe hatten, die intensiv Werbung betrieben haben, darf man auch klar sagen, das war die Endphone. Mhm. Das war ein unglaublicher Marktbereiter. Der hat also hier im deutschen Markt die Leute aufgeschlaut, den Messias gespielt und gesagt, das ist der richtige Weg für die Zukunft. Und gleichzeitig waren wir ready für das Thema.
Mhm.
Ja. Zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, dann die Cloud zu verkaufen, also wieder das Produkt neu zu definieren, was ist der Preispunkt dafür, wie sieht das aus, wie steht es zur Verfügung? Ich weiß nicht, von den ganzen Installationen hatten wir vielleicht 1% in dem Jahr, 1% der gesamten Kunden, die gesagt haben, wir wollen in die Richtung gehen. Mhm. Und im zweiten Jahr waren es dann 3 und im vierten Jahr waren es dann 5 und im fünften Jahr waren es dann 25.
Ja.
Und selbst Corona, wo man ja heute sagt, das ist so der Umschlagpunkt gewesen. Vorher waren wir bei 30%, dann nach Corona, das sind ja auch wieder 3 Jahre dann irgendwie vergangen oder 2,5, waren wir jetzt bei 50% der Neukunden. Also der Shift, es war nie so ein, boah, jetzt schlagen sie alle um und jetzt ist die Entscheidung fällt, die Cloud ist jetzt final komplett angekommen.
Ja.
Wir sind jetzt im Jahr 2025, Fakt heute, die Hälfte der Kunden kaufen noch on-prem, also kaufen noch fürs Unternehmen eine klassische Telefonanlage oder ein klassisches Unified Communication System, was aber im Unternehmen sitzt und im Keller läuft.
Mhm.
Und jetzt aber andersrum, die andere Hälfte wiederum ist schon auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, unsere ganze IT-Infrastruktur, alles, was wir haben, wir wollen das gar nicht mehr im Keller stehen haben. Unsere Leute sind im Homeoffice. Wir wollen, dass das in zentraler Infrastruktur läuft und auch zentral gemanagt wird, sodass wir einfach keine Arbeit damit haben. Also 50% sind den Weg schon gegangen. Gibt es da für jede Berichtung Argumente? Ja, also ich kann jeden verstehen, der sagt, er möchte das im Unternehmen haben, weil es immer noch Orte und Dörfer gibt, die heute eben kein schnelles Internet haben. Das sind wir einfach in Deutschland, das muss man einfach ehrlicherweise zugeben. Und aber auch das Mindset, was ihr angesprochen habt, ne, ist das Mindset nicht da? Das Mindset ist tatsächlich manchmal nicht gegeben. Also manche Unternehmen, die sagen, wir haben die ganze Zeit die Anlage im Keller, wir wollen unsere Daten im Keller haben, wir wollen das nicht rausgeben, wir wollen nicht, dass andere Zugriff haben. Wenn jemand Zugriff hat, dann fährt er bei uns auf den Hof und kümmert sich drum. Und diese gibt es eben auch weiterhin. Und die wird es wahrscheinlich auch in Deutschland noch in 10 Jahren genauso geben.
Wahrscheinlich, ja.
Und wir wollen sie auch bedienen. Also ist jetzt das, vielleicht ist es auch, das, ne, das kann man jetzt auch wieder zum Positiven drehen. Wir sind eben keine 100% Cloud Company, wo wir sagen, die Anlage gibt es nur in dieser Betriebsform und alles andere gibt es nicht, sondern wir wollen tatsächlich den gesamten Markt bedienen und auch diejenigen, die da eher die Langsamen sind. Wir haben das komplette Portfolio. Man kann unsere Anlage auch so in Betrieb nehmen und verwenden.
Ja. Wie du sagst, man hat das Portfolio, warum dann Leute abhängen wollen.
Ja.
Ja.
Genau, du hast erwähnt, am Anfang lief natürlich logischerweise alles über Direktvertrieb. Wie war das dann zu sagen, also beziehungsweise wo kam dann der Need erstmal her zu sagen, okay, man braucht, was wir heute als unser großes Partnernetzwerk kennen, wir brauchen Vertriebspartner, wir brauchen IT-Systemhäuser, die das bei den Kunden, an die Kunden bringen erstmal und bei den Kunden einrichten.
Das ist bei uns in Wellen gelaufen, also die ersten Kunden haben wir direkt geschossen. Ja, da sind wir wirklich mit einem, ganz ehrlich, keinen nicht fertigen Produkt hingegangen und haben gesagt, das ist das, was wir haben und das, wo wir hinwollen, weil wir auch die Marktantwort haben wollten. Also funktioniert das, was wir da bauen?
MVP würde man sagen heutzutage.
Ja, heutzutage würde man MVP sagen. Ich würde sagen, davon war man weit entfernt. Okay. es war tatsächlich Ideen und Konzepte und kleine Teile, Ausschnitte, die schon funktioniert haben und große Teile, die eine PowerPoint waren und gezeigt haben, da geht aber auch die Reise hin mit der Anlage. Diese Kunden haben wir natürlich direkt machen müssen. Das waren so die ersten 1,5 Jahre. Auf dem Weg wurde uns aber sofort klar, wir können gar kein Direktgeschäft. Also wir haben auch natürlich Wettbewerber angeguckt, aber es gibt eine ganz simple Logik. Wir sitzen in Karlsruhe, wenn wir Kunden in Hamburg dann haben mit 200 Telefonen und der Kunde sagt, ein Telefon ist kaputt, ja, dann fährt keiner aus Karlsruhe nach Hamburg und guckt sich das Telefon an und repariert das dann oder kümmert sich drum.
Ja.
Insofern einen lokalen oder einen regionalen Partner zu haben, der diese erstens den Kunden kennt, die Installation kennt, die Installation durchführt und danach auch die Wartung und Betreuung des Kunden hat, ist eigentlich in dem Markt unabdingbar. Es geht eigentlich nicht anders. Und insofern war uns von der ersten Minute klar, wir brauchen Partner, wir wollen Partner gewinnen. Und das war auch ab der ersten Minute eigentlich unser Bestreben, die zu bekommen. Jetzt kann man sich vorstellen, Unternehmen, die sonst eben eine Siemens, eine Avaya, eine Mitel oder was immer verkauft hat und haben und dort mehrere hunderttausend bis Millionen Euro mit diesem Unternehmen gemacht haben. Da haben wir angeklopft, dann haben wir gesagt, ja, zeigt noch, was ihr könnt oder wo ihr hinwollt. Dann haben die gesagt, wow, tolle Lösung. Das haben wir tatsächlich sehr, sehr oft gehört. Unglaublich mächtig und unglaublich einfach. Und dann haben wir gesagt, ja, aber können wir nicht verkaufen. Ja. Und außerdem ist es viel zu leicht und viel zu einfach. Dann können wir unsere Servicetechniker gar nicht mehr auslasten, weil das kann ja jetzt der Kunde selber machen.
Ja.
So. Und außerdem lässt sich das, ne, es gab dann schon welche, die dann das versucht haben und dann haben die uns gesagt, ja, aber der Kunde will das gar nicht. Das heißt, die ersten Partner, die wir gewonnen haben, die haben wir zum Jagen tragen müssen. Das heißt, wir sind bis zum Endkunden mitgelaufen, haben im Grunde genommen den Endkunden geschossen oder gewonnen. Und der Partner hat sich dann darum gekümmert, dass das Weitere dann auch funktioniert und läuft.
Verstehe.
Natürlich extrem hart. Also um das in so ein Verhältnis zu bringen, ich glaube, es war das zweite Jahr oder das dritte Jahr, ja, das dritte Jahr glaube ich eher, da haben wir ein Marketingbudget von knapp 600.000 rausgeschossen. 600.000 Euro für so ein super kleines Unternehmen. Wir hatten damals schon Venture Funding, also da kam dann auch zusätzliches Geld her. Und das war auch dann gewünscht, dass wir uns eben schnell sichtbar machen im Markt und hatten 60.000 Euro Umsatz. Also Faktor 10 Unterschied in Ausgaben zu Einnahmen. Da könnt ihr, ich könnte euch vorstellen, wie lustig das geworden ist nach dem zweiten, dritten, vierten Beiratssitzung mit den Investoren, die gesagt haben, jetzt wird es aber Zeit, dass es bei euch läuft.
Ja.
Und dass sich dieser, dass sich da eure Wahrheit dann dreht, dass die Partner das auch, also Vertriebspartner, das Produkt erstens wollen und zweitens auch vermarkten können.
Ja. Ja.
So, also das heißt, die Phase war dann zum Jagen tragen. Und das haben wir dann auch sehr intensiv für fast 2 Jahre gemacht, dass eigentlich wir die Partner quasi mit Leads versorgt haben. Und ich meine, es waren nicht super viele, aber es waren welche. Und denen gezeigt haben, man kann dieses Produkt verkaufen. Und das geht sogar gut. Und die Kunden sind danach glücklich. Und mit dem, dass die Partner das gesehen haben, ja, erstens, die sind erfolgreich. Sie schmeißen die Althersteller raus mit einer komplett neuen Lösung. Haben die verstanden, okay, vielleicht ist da was dran an dieser neuen Welt. Und das war nicht Cloud, sondern das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich IP-Telefonie, Voice-over-IP-Telefone, interne Infrastruktur leichter machen und solche Themen. Und dann ging das eigentlich sehr, sehr langsam, muss man auch sagen, sehr langsam los. Muss ich einen kleinen Schwank erzählen tatsächlich. Wir haben an vielen Wettbewerben auch teilgenommen und auch natürlich Investorengeld gebraucht zu dem Zeitpunkt, wo wir also so viele Ausgaben und so wenig Einnahmen hatten. Und dann haben wir einen Preis gewonnen, das war damals das Cyber One in Stuttgart. Und dann haben wir vor dieser Jury, nein, wir haben den zweiten Preis, aber wir haben, für uns war das ein Sieg, weil das echt ein toller Preis für uns war. Und dann waren wir bei dieser Vorstellung und haben eben präsentiert, was wir da vorhaben und wie es läuft und überhaupt. Und dann haben wir gesagt, wir bauen hier einen Channel auf und der Channel verkauft dann unsere Anlage. Und da guckte uns einer aus der Jury an, also so ein ganz nüchterner Blick, und sagte, ja dann, viel Glück. Ja? Und hat halt einfach dann aus seiner Historie erzählt, wie lange es braucht, einen Kanal aufzubauen, einen Channel aufzubauen, der als Vertriebskanal funktioniert. Und seine bildliche Darstellung war die Lokomotive, also richtig alte Dampflok. Sie braucht unglaublich lang, bis die losläuft, über Jahre, Jahre, Jahre hinweg. Und ging uns dann am Ende auch nicht anders. Wir haben das damals nicht geglaubt, haben gesagt, ja okay, dann lass die mal reden, bei uns geht das alles viel schneller. Fakt ist, auch unsere Lokomotive hat eigentlich 10-12 Jahre gebraucht, bis wir so im Laufen waren und dass dann tatsächlich wir über den Vertriebskanal 100% Channel auch wirklich richtig gut im Markt positioniert sind. Jetzt sind wir 20 Jahre dabei, die Lokomotive läuft, der Kessel ist heiß, das ist wirklich toll. Das ist jetzt ernten wir quasi das, was wir damals vorbereitet haben, dass nämlich wir einen riesengroßen Kreis an sehr überzeugten Partnern auch haben, die uns mögen, die Lösung mögen, die gerne in den Markt rausgeben und dann eben das auch, ja, ich sage immer gerne als Fan, draußen im Markt platzieren. Und damit sind die erfolgreich, logischerweise, ja, die verdienen mit uns Geld, aber wir natürlich auch und können das machen, was uns einfach Spaß macht, nämlich eine gute Lösung präsentieren.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild mit der Lokomotive, weil, wie du gesagt hast, am Anfang fährt sie halt wirklich langsam los, aber wenn sie dann Dampf drauf hat, dann ist sie gut unterwegs.
Ja.
Was mich ein bisschen in ein anderes Feld bringt, auch wenn man drüber redet, dass Starface jetzt 20 Jahre alt ist, so eine Lokomotive mit Dampf betrieben. Wie geht einem über 20 Jahre der Dampf nicht aus, wenn man so ein Business
aufnimmt? Jetzt drehe ich es mal anders. Also richtig Dampf haben wir eigentlich erst seit 8 Jahren oder 10.
Ja.
Also seitdem rennt die Lokomotive auch gut.
Vollspeed losgefahren.
Ja. Wir haben natürlich unglaublich viel Gegenwind gehabt. Also am Anfang waren wir quasi die kleinste Portokasse von jeder Abteilung bei Siemens. Ja, keine Ahnung, mit dem Budget, was wir da hatten, da hätte jede Abteilung uns dort kaufen können. Und Gandhi sagt es ja auch immer so schön, am Anfang wird man belächelt, ja, dann irgendwann wird man beschimpft und dann irgendwann danach hat man es geschafft oder so ähnlich heißt, glaube ich, das auch.
Ja.
Und genau so war das auch. Also wir wurden am Anfang echt, als kleines Licht, ja, irgend so ein komisches Zeug da aus Nordschwarzwald, die da irgendwelche Dinge zusammenschrauben, wahrgenommen. Irgendwann kam dann die Phase des Bekämpfens tatsächlich, wo wir dann aktiv gesehen wurden im Wettbewerb gegen uns. Und ich würde sagen, heute sind wir da angekommen, dass unsere Wettbewerber uns auch fürchten. Also, dass sie auch sagen, okay, das ist halt ein ernstzunehmender Marktteilnehmer, der, oder vielleicht auch schon andersrum, der ihnen eigentlich die Stiche wegnimmt. Wie behält man den Dampf? Ja, man braucht viel Resilienz. Natürlich hat man immer wieder andere Themen, an denen man dranbleiben muss. Am Anfang ist es sicherlich auch überhaupt erstmal ein Produkt bauen und das dahin bekommen, dass man auch der Meinung ist, das funktioniert und es kann funktionieren. Aber dann auch weiter, man muss die Finanzierung dafür zusammenbekommen, man muss ja über viele Runden hinweg, viele Investoren sprechen, die dann sagen, ja, da glauben wir noch dran. Das ist sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr viel Klinkenputzen, sehr viel im Markt sich auch bekannt machen. Und das Ernten kommt sehr spät, also viele, viele Jahre danach. Ja, wie hält man das durch? Klar, die Barbara Mauwe und ich, wir waren ein gutes und eingespieltes Team. Sie war natürlich unglaublich stark, was das Produkt angegeben und auch so der ruhende Pol im Unternehmen, der da einfach dafür gesorgt hat, dass hier im Unternehmen die Dinge auch laufen, organisiert sind, in die richtige Richtung wandern. Und ich war immer der zu unruhig war, zu unstet. Mir ging es immer zu langsam in allem. Also das, ich glaube, ja, das fanden unsere Mitarbeiter am Anfang auch manchmal nicht so lustig. Wenn ich einfach der Meinung war, es geht einfach nicht schnell genug und es muss doch besser gehen. Aber genau dieses, es muss doch besser gehen, sorgt auch dafür, dass man einfach jeden Morgen, jeden Abend unter der Dusche, wenn man mit den Kindern spielt, wen auch immer bespricht, daraus ableitet, was muss ich eigentlich im Unternehmen machen? Was müssen wir verändern? Was brauchen wir, um dahin zu kommen? Und dann sich selbst auch manchmal vielleicht sehr hohe Ziele setzen, die man dann verfolgen muss und nachläuft, ja. Und ich kann euch sagen, es gab mehr als einen Punkt, wo jeder von uns irgendwann gesagt hat, boah, ey, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich, keine Ahnung, ob das, ja. Und dann am nächsten Morgen wacht man auf und sagt, okay, jetzt geht's weiter. Ja. Und den Drive muss man, glaube ich, aber auch mitbringen, wenn man den nicht hat. Ich glaube, das gilt für jeden erfolgreichen Unternehmer oder jedes erfolgreiche Unternehmen, wenn es die Person nicht gibt, die einfach stark an das Produkt auch glauben und das nach vorne treiben, egal ob es gerade gut oder schlecht läuft, dann kann es nichts werden. Ja, also das, wenn ich jetzt junge Unternehmer sehe, die gerade frisch anfangen, dann sage ich denen auch, ihr braucht unglaubliche Resilienz. Es gibt ganz wenige Unternehmen, die in 3 Jahren erfolgreich sind. Ja. Und die dann, keine Ahnung, nach 3 Jahren auch noch 7 Jahre erfolgreich sind oder 10 Jahre erfolgreich sind. Sondern dass die meisten kämpfen, zu irgendeinem Zeitpunkt kämpfen die. Ja, und kämpfen hart, also mit allen Bandagen. Und die Starface war ja auch so, dass sie mehr als einmal an der Wand stand und einfach nicht mehr weiter konnte. Also da hat immer irgendwas Gutes passieren müssen, dass die überlebt hat, das Unternehmen, und dass wir den nächsten Schritt gehen konnten.
Würdest du sagen, Quäntchen Glück gehört wahrscheinlich auch in so eine Erfolgsstory mit rein?
Da kann man, glaube ich, jeden Gründer fragen, der sagt als allererst, man braucht verdammt viel Glück. Man braucht verdammt viel Glück und verdammt viel, dann einfach die richtigen Leute treffen, die richtigen Zuspruch treffen, den richtigen Partner im Leben treffen, der nicht die Hölle heiß macht. Ja. Viele Themen, die einfach dafür sorgen, dass ein Unternehmen, dass man sich fokussieren kann auf das, was man tut. Ja. Und manchmal zum richtigen Zeitpunkt derjenige, der auf die Schulter klopft und sagt, das wird schon, macht weiter.
Ja.
Oder auch einfach mal berät.
Ja.
Oder auch, ja, also auch negativ berät, sagt, hey, pass mal auf. Na, also so nicht. Das kannst du jetzt machen, aber da musst du dich nochmal anders aufstellen. Da musst du persönlich mehr Gas geben und ansonsten wird's halt nicht.
Ja, das gehört ja auch ein bisschen zum Thema Glück dazu, dass man irgendwann mal zu richtigen Zeitpunkt auch wirklich einen Ratschlag kriegt, der dann
Schlag ist.
Im positiven Sinne wirklich reinhaut.
Ja, und dass einfach die ganzen Zahnräder ineinander spielen, ne? Also das ist ja total krass, wie ihr schon gesagt habt, einfach zum richtigen Zeitpunkt an den verschiedenen Stellen gewesen zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Und das gilt ja auch weiter. Also das darf man nicht vergessen. Die Firma Starface ist nicht, es gibt 2 Gründer und die haben das gemacht, sondern die Firma Starface ist am Anfang 5 Mitarbeiter, zwischenzeitlich dann 30 gewesen und heute sind wir, weiß nicht, 200 und, wie viel sind wir? 270?
In der Gruppe, ja.
In der Gruppe?
Ja.
Und mit der ganzen Gamma-Gruppe außenrum sind wir jetzt knapp 500.
Ja.
Also das, der Erfolg, auch der frühe Erfolg oder die Resilienz, die Mitarbeiter müssen das auch mittragen.
Ja.
Die müssen an die Vision glauben, die müssen an ihre Firma mitglauben, sonst geht's nicht.
Ja.
Das kriegt man nicht alleine gewuppt.
Ja. Das stimmt. Ja, ja, wenn man über Mindset redet, das reicht halt nicht, wenn es nur in einem Kopf ist, sondern man muss halt, also dann muss man halt auch positiv sagen, da muss halt eine gute Idee dahinter stecken, die die Leute auch ansteckt. Und ich denke, das ist hier auch.
Das Anzünden von Leuten, das ist das Wichtige. Und das ist, glaube ich, auch schon, es ist schon ein Thema, was man auch mitbringen muss als Unternehmer. Mhm. Also man muss die Geldgeber muss man anzünden, dass sie sagen, ey, das sieht echt gut aus und was die machen. Das ist schon auch ein Überzeugen und ein Abholen und gleichzeitig auch intern. Also ja, die Mitarbeiter müssen dran glauben, dass das ein Pfad ist und dass das eine Firma ist und dass das funktioniert. Und dann der Kunde, am Ende muss man den auch anzünden und sagen, der muss auch sagen, hey, das sieht da toll aus und ich würde das kaufen, weil das mir einfach hilft.
Ja.
Ja. Und ja, das hat doch funktioniert, ja.
Ja.
Ich hab neulich einen Mitarbeiter gefragt, wir hatten ja 20-Jahres-Feier.
Ja.
Und der Olaf, unser Olaf, ist der Einzige, der 20 Jahre dabei ist, neben mir,
ja,
der noch da ist. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Naja, nee, das ist so
ein Olaf Einzige, ist auf jeden Fall noch da.
Genau, Olaf ist der Einzige, der seit 20 Jahren auch noch dabei ist. Es gibt welche, die dann später dazugekommen sind oder kurz danach, aber er ist so Mitarbeiter Nummer 4. Und ich habe dann so in die Runde geguckt und stand da neben ihm und habe ihn angeguckt und habe gemeint, und? Jetzt guckt ihn um. Hättest du das gedacht? Mhm. Und er hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und dann habe ich gemeint, und weißt du was? Das hast du geschaffen. Ja, also dass er, wenn du das nicht gemacht hättest, wenn du nicht da gewesen wärst, dann wäre alles das, was du da siehst, an Menschen, die da in dieser an dieser Sommerfeier waren, die wären einfach nicht da.
Ja.
Ja, und hat er dann schon selber gesagt, ja, macht einen schon auch ganz schön stolz, ja. Also das dann mit begleitet zu haben über die ganze Zeit.
Ja, das glaube ich. Ja, total spannend. Hättest du es denn gedacht?
Hinterher kann man immer sagen.
Ja, ich sage es ganz ehrlich. Als wir damals das Unternehmen gegründet haben, war die Idee, hey, wir machen hier ein Ding groß, das nach 3 Jahren erfolgreich ist und nach 5 Jahren sind wir ein super Exit-Kandidat für irgendjemand, der sagt, wir wollen eine Software kaufen und das würde gut bei uns reinpassen. So, also 3 und 5 Jahre waren die Zeitrahmen.
Ja.
Und das nochmal, ne, nach 3 Jahren haben wir quasi eigentlich erst Geld gebraucht.
Ja.
Also was ist, nein, da waren wir kurz vor der Pleite. So, da hat noch gar nichts, überhaupt gar nicht gut gefunktioniert. Also insofern, nein, ich war nicht davon überzeugt, dass das in der Geschwindigkeit geht. Ich habe vorher mit der Barbara Mauwitz zusammen, also sie hat auch in der gleichen Agentur gearbeitet, so eine der deutschen Internetagenturen, die auch relativ erfolgreich waren. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dort als Werkstudent und dann in der Softwareentwicklung dort tätig war, hatte dieser Laden irgendwann 60 Mitarbeiter. Und irgendwann war er dann knapp unter den 100. Das Unternehmen war 10 Jahre alt. Und ich, ne, dachte mir, wow, 10 Jahre altes Unternehmen, richtig erfolgreich, satt im Markt, fast 100 Mitarbeiter. Ich dachte mir, wow, wenn man das mal geschafft hat, Wahnsinn. Ja, das heißt richtiges Unternehmertum. So, der Laden war 2 Jahre nach Pleite, insolvent. Und dann ging es da tatsächlich nicht so super weiter. Was sehr traurig war, weil es echt ein tolles Unternehmen war und auch ein toller Gründer. Und von ihm haben wir beide sehr viel gelernt. Ja, also auch was zur Vermeidung einer Insolvenz vielleicht auch dann notwendig ist und dass man seine Zahlen gut im Griff hat. Also viele, viele handwerkliche Themen, die man einfach braucht. Aber das Wichtigste war dieses 10 Jahre alt und fast 100 Mitarbeiter. Jetzt, ich stand dann da tatsächlich auch und habe wieder an diesen Zusammenhang gedacht.
Ja.
10 Jahre, 20, also jetzt sind wir 20 Jahre alt. Für mich wäre schon 10 Jahre zu erreichen, war für mich das absolute Ultimo, was einen guten Unternehmer vielleicht auch ausmacht, ja. Mhm. Diese Zeit auch durchzuhalten, ein Unternehmen dahin zu bringen und groß zu machen. Und da, wo wir jetzt sind, also das, ja, die Dimension konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Also ich habe nie im Konzern gearbeitet, ich hatte nie die Erfahrung, wie heißt denn mehrere 100 Leute zu führen, zu lenken, die Richtung einzuschlagen und zu sagen, wo die Reise hingeht. Das war gar nicht in meinem Kopf drin zu der Zeit. Ja.
Ja. Ja gut, und da kommt man natürlich auch nur hin, wenn man ein entsprechendes Team auch aufbaut, wirklich.
Ja, also ohne den Mitarbeitern, ohne den richtigen Führungskräfte geht es auch nicht. Ja.
Ja.
Das ist vollkommen unmöglich.
Ja.
Und trotzdem, ja, wie soll man sagen, haben wir auch auf dem Weg viele Fehlentscheidungen gemacht. Ja, also das, wir sind da definitiv durch alle Hürden auch durch, die man als Unternehmen auch machen kann, mit falschen Führungskräften, mit toxischen, wie es so schön heißt, die Stimmung vergiften, mit Leuten, die das Team vergiftet haben oder gerade den ganzen Führungskreis vergiftet haben. Und andersrum genauso, super gute Leute, die wir nicht halten konnten, weil wir nicht schlau genug oder nicht gut genug auch in der Führung dann waren, um dann so gute Leute, die uns wahrscheinlich noch dreimal weiter hätten bringen können, aber wir einfach noch nicht ready waren, nicht halten konnten.
Ja. Ja.
Also vieles auf dem Weg dahin gesehen, dass am Ende hat es funktioniert.
Ja.
Also bisher gut funktioniert. Ja.
Ja, sonst würden wir jetzt hier nicht hier sitzen und darüber sprechen. Ja, cool.
Genau, ich habe tatsächlich, du hast jetzt so gesagt, dass man kluge Köpfe natürlich braucht, innovative Köpfe. Wenn man so ein Produkt hat, was man am Anfang quasi selbst wirklich mitbaut, so die es entspringt mehr oder weniger dem eigenen Kopf, die Innovation. Wie ist es dann, also klar, man denkt immer weiter. Du hast gesagt, wie kann es besser werden? Wie ist es dann, neue Köpfe dazu zu holen, die ihre eigenen innovativen Gedanken mitbringen?
Ja, das glaube ich, das man muss auch mitwachsen können, ganz stark. Und das gilt für die Mitarbeiter wie auch mich selber. Als wir angefangen haben, waren wir 5 Leute. Irgendwann kommt man zu dieser magischen Hürde von irgendwie 40 Leuten. Ja, gibt noch mehrere dazwischen, aber sag mal, die 40 ist dann nochmal ein echt großes Ding, wo man wirklich viel auch abgeben muss. Auch an Verantwortung. Wenn ich das heute zu damals vergleiche, ist das ein ganz Minischritt. Ja. Heute findet die Produktweiterentwicklung im Produktmanagement statt. Und die überraschen mich. Was da jetzt passiert und was jetzt als nächstes kommt. Und das ist auch notwendig, weil anders geht es gar nicht. Also man hat da seine evolutionären Schritte auf dem Weg, die Verantwortung abzugeben und abgeben zu müssen. Und wenn man das nicht mehr kann, das abgeben, dann bleibt man stehen oder dann bleibt das Unternehmen stehen und dann muss man, so die Frage habe ich mir tatsächlich immer wieder gestellt auf dem Weg dahin, bin ich irgendwann zu klein, bin ich nicht mehr der Richtige für den Job, das Unternehmen weiterzutreiben, und das muss man sich auch regelmäßig stellen, weil wenn man dann zum Problem der Lösung wird, zum Problem der Firma wird, nur weil man halt sie mal gegründet hat, dann macht man alles falsch. Ja, dann macht man so, und deswegen die Frage, wie fühlt sich das an? Ich kann ganz klar sagen, das fühlt sich nicht gut an, da Themen abzugeben, die man auch unglaublich gerne macht. Also wenn man, also ich brenne schon auch für Produkte und ich brenne für gute Produkte und wie sie sich anfühlen sollen und wie sie verstanden werden sollen und wie die Marke da aufgebaut werden soll. Also die Themen, die finde ich toll und die machen mir Spaß und die triggern mich auch voll. Aber die Verantwortung, ein Unternehmen zu leiten, sind oftmals auch andere. Ja, da geht es dann auch irgendwann viel um Zahlen, viel um darum, wie entwickelt man es weiter, wie kann man strategische Allianzen machen, wie kann man dann das Unternehmen auch durch Zukäufe wachsen lassen, wo steht man im Wettbewerb zu anderen, mit wem muss man sprechen. Also viel auch, wo man, ich sage immer so schön, Kaffee trinken und Kekse essen. Mhm. Ja, wo man mehr sich unterhält, als wirklich faktisch was zu arbeiten. Ja, also es ist unglaublich lange her, dass ich irgendwie wirklich ein Konzept, ein Paper runtergeschrieben habe und die Zeilen von mir gekommen sind. Ja, ich werfe sicherlich die Themen oftmals auch ein und sage, hey, wir würden gerne in die Richtung gehen oder das wäre mal toll und denkt mal über diese Sache nach oder habt ihr mal darüber euch Gedanken gemacht. Ja. Aber die Konzepte werden dann am Ende von euch im Marketing ausgearbeitet oder im Produktmanagement ausgearbeitet. Und dann ist es so, man wirft rein, es soll, keine Ahnung, nehmen wir es mal einfach das Farbspektrum, es soll grün werden. Und nachher ist es halt eher so ein, sagen wir es mal, so ein Türkis, genau. Ein Türkis wäre eine schöne Farbe, ja. Und dann denkt man sich, wäre anders doch viel besser gewesen, aber man muss sich dann zurückhalten und sagen, nee, das ist eine gute Lösung, das lässt sich vermarkten, das finden Leute toll.
Ja.
Wenn es da manchmal nicht so toll läuft, dann freut man sich vielleicht doch ein bisschen diebisch und sagt, ich hab's ja gleich gewusst. Aber das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Ja? Also das, es gibt nicht nur immer eine Wahrheit in so einem Unternehmen und nur einen Weg, der da gegangen werden kann. Es gibt viele.
Ja.
Solange die meisten Entscheidungen, die wir fällen, die richtigen sind, muss man auch so Nuancen einfach akzeptieren und mitgehen und sagen, ja, ihr macht das schon, ihr wisst schon, wie die Richtung hingeht, weil sonst würde man das gar nicht leiten können. Das wäre faktisch unmöglich und da würde auch überhaupt keine Kreativität im restlichen Unternehmen sich entwickeln können.
Ja.
Ich hoffe, das könnt ihr bestätigen, dass wir da so
ja, auf jeden Fall.
Viel Freiheit auch
da geben. Ja.
Das sollt ihr jetzt auch sagen.
Ja, das hast du uns davor gesagt. Nein.
Also alles gut. Das Grün und Türkis ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, wie ich es mir auch vorstelle, wenn ich irgendwie Top-Down-Ideen reinkippen würde. Einfach mal so, hier ist eine Idee. Und dann guckt man am Ende und denkt so, nicht das, was ich wollte unbedingt, 100%, aber eigentlich ganz geil so in die Richtung.
Ja.
Wir haben jetzt schon viel über das Wachstum in der Firma und auch an Mitarbeitern und Mitarbeitenden gesprochen. Wie hast du das Wachstum im Channel, im Partnernetzwerk erlebt? Weil du hast ja gesagt, ne, es ist eine Lokomotive, die muss erstmal langsam starten. Wann ist die richtig ins Fahren gekommen, was wirklich das Partnernetzwerk, unsere Community angeht?
Ich glaube, die Community hat schon sehr früh funktioniert. Mhm. Weil wir da sehr nahbar immer waren, sehr engen Austausch hatten mit den Partnern, die uns auch ernst genommen haben, die gesagt haben, ich setze auf dieses Pferd, das ist ein Partner, mit dem ich auch groß werden möchte. Und die haben wir dann auch gechallenged, wo wir also auch gesagt haben, hey, ihr seid die Richtigen, mit euch wollen wir auch groß werden und sagt uns, was ihr braucht und wir sagen euch, was wir glauben, was ihr braucht, um das nächste Wachstumslevel hinzubekommen oder wie wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen können. Also das gab es schon sehr früh. Hat das automatisch zu viel Umsatz und viel Gewinn erzeugt? Nicht wirklich. Aber wenn ich die Unternehmen heute angucke, dann kann ich einfach sagen, ja, wir haben auch um uns rum, ich nenne das immer so ein bisschen, das ist der Vulkan. Ja, wir spucken nach oben was raus und außenrum ist so das Ökosystem, was mit uns zusammen wächst und größer wird. Es genügt nicht, dass wir was rausspucken und das dann in einer großen Wolke irgendwann das hinschwebt. Dadurch werden wir nicht größer, also nur ein Stück größer. Aber richtig groß werden kannst du nur, wenn du die Partner richtig mitnimmst. Und da haben wir von Anfang an einen großen Bedacht drauf gehabt, eine enge Beziehung mit den Partnern aufzubauen. Viel Spaß mit denen auch zu haben. Also das, glaube ich, ist auch ein Prinzip. Ja, wir wollten nicht nur jemand haben, der mit der Krawatte uns gegenüber sitzt und wir dann über Business reden, sondern wir wollten Leute haben, mit denen wir einfach auch uns abends mal treffen wollen. Ja, die einfach Spaß machen, mit denen man lustig sein kann, die auch irgendwie ähnlich verrückt dann ab und zu ticken, wie wir das am Ende tun, die einfach noch ein bisschen normal sind, ja, eine normale Welt. Und die auf diese Reise eben mitnehmen. Und die haben uns schon nach vorne getragen. Ja, das Partnergeschäft war für uns ein Key-Element, was auf der einen Seite sehr schwierig war, aber auf der anderen Seite uns auch die größte Freude dann bereitet hat.
Ja.
Denn das sind Fans und auch Freunde geworden, ja, die, mit denen man zusammen auch eine gute Zeit haben kann. Und wir sind da, glaube ich, im Gegensatz, die Telekommunikationsbranche, muss man ganz klar sagen, ist ja schon ein bisschen angestaubt. Mhm. Ja? Und da sind wir oftmals ein bisschen rausgefallen aus dem angestaubten Dasein, das diese Branche einfach mit sich bringt. Das wurde von den jungen Partnern sehr begrüßt, also von jungen Unternehmen, die auch dann die IT-Systemhäuser sind auch da anders aufgestellt als die TK-Unternehmen. Von den TK-Unternehmen, da waren wir oft mal ein Fremdkörper. So, was sind denn das für welche? Wie funktionieren die denn? Was wollen die denn überhaupt? Die sind ja. Inzwischen ist das aber nicht mehr so. Also inzwischen, klar, wir sind natürlich auch erwachsener geworden. Das Unternehmen ist ein bisschen ruhiger geworden, als es vielleicht am Anfang der Fall war. Aber ich glaube, wir sind immer noch ausreichend oder vielleicht sogar sehr flippig im Vergleich zu einigen anderen konzernhaften Unternehmen und unserer Branche.
Ja.
Und ja, ohne unsere Partner, ohne unsere Fans, die sie am Ende für uns auch sind, würden wir nicht so gut laufen, wie wir es gerade tun. Ja. Mhm. Aber so einen richtigen Flipping Point, ja, hast du danach gefragt, wann sind wir da, wann war der Punkt, den kann ich gar nicht benennen. Mhm. Das ist ein stetiges Miteinanderarbeiten. Und was mir besonders auffällt, ich meine, ich sehe jetzt ja auch viele Unternehmen einfach durch die Veränderung auch innerhalb der Gamma-Gruppe. Was wir schon unglaublich gut geschafft haben, ist, dass die Partner untereinander sich mögen, kennen, erstmal, dass die sich kennen,
ja,
dass die sich respektieren, dass die sich nicht als Wettbewerber, sondern eher als Co-Opetition sehen, ja, dass die miteinander arbeiten, um gemeinsam Geschäft zu machen und dass die vollkommen transparent miteinander sind, wie sie ihr Geschäft machen, warum sie es machen, wie sie erfolgreich sind, wo sie hinlaufen. Da gibt es in anderen Channels komplettes Ressentiment, also komplette Zurückhaltung, überhaupt bloß nichts zu erzählen, weil das sind ja alles meine Wettbewerber, die sollen ja überhaupt nichts wissen. Das ist echt eine Community geworden. Also, ne, das ist nicht nur, die sind nicht nur um uns rum, sondern die sind auch untereinander unglaublich stark vernetzt.
Ja. Ja, das ist wirklich einer der interessantesten Faktoren, finde ich, die mir auch erst relativ spät, glaube ich, nachdem ich hier angefangen habe, bewusst geworden sind, so,
ja,
das sind gar nicht nur Reseller, die irgendwie alle das gleich verkaufen und die wollen sich Geschäft wegnehmen, sondern das zum ersten Mal Klick gemacht hat es dann so ein bisschen auch auf dem Starface-Kongress damals noch, wie die Partner einfach untereinander netzwerken, wie sie untereinander auch ja neue Lösungen für Kundenanforderungen bauen. Es war schon, finde ich, faszinierend auch zu sehen. Was mich tatsächlich zu einem anderen Stichpunkt noch bringt. Ich habe es gerade angesprochen, der Starface-Kongress, mittlerweile die Convention geworden. Ist ja, glaube ich, auch ein oder hat bestimmt eine Rolle gespielt, die Partner zu Fans zu machen. Dieses Event, was so ein bisschen als Partnertag, glaube ich, auch angefangen hat.
Korrekt.
Ja. Aus welchem Gedanken ist das entsprungen? Wie kam es dazu?
Naja, ich glaube, eine Partnerveranstaltung zu machen, ist, glaube ich, ziemlich obvious. Also ja, da, ne, das ist jetzt kein, man muss ja irgendwann mal mit denen reden, sonst, und wir haben uns halt früh überlegt, wir wollen die auch informieren über unsere Produkte und was gibt es Neues und den direkten und engen Kontakt auch auf allen Ebenen herzustellen. Und unser erster Partnertag hieß es, unsere erste Partnertag-Veranstaltung, das waren tatsächlich noch nicht einmal 30 Leute. Mhm. Das würde bei uns heute in den normalen Meetingraum reinpassen und da
können hier runter einmal reinkommen.
Richtig, genau. So war das damals. Und trotzdem haben wir damals schon, also wer jetzt schon mehrere Male bei der Starface, bei einer Partnertag, Partnerkongress, Convention dabei war, der wird sicherlich von mir so ein Intro-Speech schon gehört haben, wo ich dann sage, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und wer ist übrigens der am meisten gefahren ist? Da ist dann in früher immer so jemand aus Amerika dabei gewesen, der die Hand gehoben hat und gesagt hat, 5.423 Meilen sind es gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und jetzt guckt euch mal um, links und rechts, wenn ihr nicht mindestens mit 5 Kontakten hier rausgeht, wo ihr nachher persönlich euch kennt, dann habt ihr von dieser Veranstaltung definitiv was verpasst,
ja,
oder nicht richtig gemacht. Und das über 20 Jahre hinweg stetig den Partnern auch wieder die Chance zu geben und die Möglichkeit zu geben, miteinander Kontakt aufzubauen, Visitenkarten auszutauschen, sich beim Mittagessen zu treffen, über Projekte zu sprechen, hat genau für diese Community auch gesorgt, da zusammenzukommen. Und insofern war es eigentlich eine logische Entwicklung aus einer kleinen Veranstaltung zu einer immer größeren. Wie soll ich das richtig ausdrücken? Ich glaube, wir haben es immer ein bisschen übertrieben. Für die Größe, für die wir dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt waren.
Mhm.
Weil wir dann einfach dachten, okay, wir wollen einfach aufzeigen, wo die Reise mit uns auch hingehen soll. Und so haben wir von Jahr zu Jahr eigentlich immer noch einen draufgesetzt, die Veranstaltung noch mehr gemacht, ein richtiger Ausschlag geben, die Gaspedal-Nadel nach vorne geschnellt ist, es als die CeBIT weggefallen ist.
Mhm.
Erstens hatten wir ein wahnsinnig großes Budget für die CeBIT immer. Davon haben wir dann einfach mal ein Drittel genommen und haben dann den Kongress als Kongress erfunden,
ja,
und ihn größer gemacht.
Ja.
Dann hat er auch gesagt, wir machen daraus eine Veranstaltungsfläche noch dazu, wo wir so auch Ökosystem, ne, jetzt kommen wir zu dem Vulkan,
mhm,
um uns herum ist das Ökosystem, wir wollen dieses Ökosystem auch befüttern, dass die auch anwesend sind und da sind. Und wenn man sich das heute anguckt, ich meine, dass wir es jedes Jahr ein Stückchen größer machen können, das ist wollen. Ich glaube, das wisst ihr aus Marketing mehr als genau und unsere Partner. Wir wollen sie ja auch am Ende flashen. Die sollen von der Veranstaltung runtergehen und sagen, was für ein geiles Event, das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt hier 20 neue Kontakte Und ich weiß, dass ich auf den richtigen Partner gesetzt habe.
Ja. Ja, das kann man ja an der Stelle auch sagen. Du hast auch gesagt, das Event wird immer größer, es wird immer mehr. Also wir haben auch dieses Jahr ja wieder einen Ausstellerrekord. Also es ist ja auch echt crazy, wie viele mittlerweile ja auch kommen und auch Besucher. Wir knacken da auch jedes Jahr ja immer wieder unsere eigenen Teilnehmerzahlen. Das ist echt auch schön zu sehen, wie viel Zuspruch ja dieses Event ja auch bekommt. Und das ist ja genau das, was du eben sagst. Der Plan geht halt dahingehend einfach auf.
Ja. Ja. Und auch die Veränderungen. Also was man jetzt natürlich, was wir schon vor ein paar Jahren gesagt haben, ist, mit dem Wegfall der CeBIT brauchen wir selber auch ein Event, um die Leute zusammenzubekommen, mit unseren Partnern auch und den Resellern zu arbeiten. Ja. Das findet ja im Freizeitpark, im Europapark Rust statt. Die Kombination dort ist natürlich Work and Pleasure. Also ich glaube, jeder, der da hinkommt, der hat, oder jeder, der schon ein paar Jahre gekommen ist, kennt jede Bahn in diesem Park, weil es ist halt freier Eintritt danach ist. Ja. Er kann sagen, ja, der optimale Weg zum Blue Fire sind da und da und da lang. Ja. Und selbst wenn er aus Hamburg eben anreist, um herzukommen. Und die Kombination dort funktioniert eigentlich sehr, sehr gut mit all den wahnsinnigen Detailverliebtheit, die der Europapark auch mitbringt, dass wir alle als IT-Häuser quasi für ein paar Tage in eine andere Welt abgeholt werden und uns eigentlich dann auch fallen lassen können in dieser Veranstaltung mit vielen Informationen, mit unglaublich lustigen Events und auch mit Spaß in der Branche. Da sind wir natürlich wahnsinnig glücklich. Und was wir jetzt natürlich seit ein paar Jahren versuchen und deswegen auch das Rebranding in Richtung Convention, ist, dass das nicht mehr Starface gebunden ist. Wir sind jetzt ja eine Gruppe geworden, auch mit Estos und mit Teamphone als Lösungen und jetzt mit der Gamma natürlich noch ein Stückchen größer. Die Convention soll sich jetzt auch verändern in Richtung eines Branchentreffes, in Richtung einer Veranstaltung, auf denen wir als Branche uns auch zusammentun. Natürlich auch um uns rum, ja. Aber wir haben ja schon dieses Jahr, ne, Ausstellerrekord. Ja,
Ausstellerrekord. Ich glaube, auf jeden Fall über 30 Aussteller sind dabei. Ne? Enfone ist dabei, Aqueo ist dabei, Isabel dabei, Estos ist dabei, Playstyle. Also es sind ja auch wirklich da die großen aus der Branche ja einfach auch mit am Start.
Und eigentlich würde man sagen, das sind ja ganz klassische Wettbewerber zu dem, was wir da machen.
Genau.
Aber sie sind natürlich auch unsere Partner.
Ja.
Denn mit Estos zusammen sind all diese, die da sind, Hersteller, mit denen unsere Produkte funktionieren.
Ja.
Und genau dieser Austausch, der macht es jetzt dann eben auch aus, dass wir vielleicht aus unserer kleinen eigenen Bubble noch ein kleines bisschen größer werden.
Ja. Wird mit der Convention dieses Jahr auf jeden Fall wieder gelingen. Also für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, können wir an der Stelle auch einen kleinen Werbeblock machen. Ende September, 24., 25. Gerne anmelden. Genau.
Yes. Genau, auf der Convention, beziehungsweise auf dem Kongress 2021. Genau, bis dato gab es ja dann schon zwei, ich sag mal, Firmenzukäufe, aus denen dann ja auch die Starface Group entstanden ist. Ne? Das war erst Teamphone und dann, ich glaube, auf dem Kongress sogar gab es dann die Verkündung, dass Estos auch Teil der Group wird. Mhm. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Kommt da noch was? Ja, also die Firma Gamma ist natürlich börsennotiert.
Ja.
Insofern sind da viele Informationen auch nebulös, und ich darf sie auch gar nicht weitergeben. Aber es ist, glaube ich, vollkommen klar und die Strategie auch sichtbar und transparent, dass wir als Gamma-Gruppe auch in Deutschland als klares Wachstumsland was tun wollen, nicht nur organisch zu wachsen, sondern eben darüber hinaus. Das heißt, wir sehen uns gerade viele Themen an, die für auch einen Zukauf in der Gruppe passen würden. Und manchmal gewinnt man, manchmal geht's schneller, manchmal geht's langsamer. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es wird sicherlich sehr spannend werden, auch kurzfristig.
Sehr gut.
Dann also, Werbetrommel für die Convention hast du jetzt eigentlich schon gerührt.
Voll gut. Dann haben wir, glaube ich, dazu alles gesagt, beziehungsweise unterstreicht es ja nur gerade meine Aussage, dass man sich definitiv zur Convention anmelden sollte.
Genau, heute ab Aufnahmedatum noch 2 Monate, wie gesagt, 24. und 25. September im, wie du gesagt hast, Europapark Rust, genau. Für Work und Pleasure. Ich habe noch eine abschließende Frage. Sie ist ein bisschen Klischee, ich stelle sie aber trotzdem. Wenn du dir vor 20 Jahren einen Rat geben könntest, können auch zwei sein, was wäre das?
Mach was anderes. Ich glaube, das sagt jeder Unternehmer. Also die Branche ist unglaublich hart und unglaublich zäh und langsam. Da gibt es viel einfache, keine Ahnung, hätte ich mal ein Security-Produkt gemacht oder keine Ahnung, gibt es viele andere Lösungen. Der Markt ist trotzdem so spannend, dass ich mir diese Aussage wahrscheinlich verkneifen würde. Und auch mit dem Erfolg, den wir gemacht haben, würde ich mir diesen Rat eigentlich nicht selber geben, weil es einfach, ja, es war ein harter Start, aber der Erfolg, den wir damit gemacht haben, ist einfach unglaublich und unfassbar und es macht unglaublich viel Spaß, so ein tolles Unternehmen zu haben, mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten, so kreativ im Markt wahrgenommen zu werden und am Ende genau das erreicht zu haben, was wir nicht wollten. Wir wollten ein Produkt im Markt haben, ein Standardprodukt, was bekannt ist, was für was steht, was eine Marke darstellt. Das insofern ist es sicherlich dann der Rat nicht gewesen. Es wären wahrscheinlich andere Ratschläge gewesen. Vielleicht sowas wie, lass dir öfter helfen, frag öfter mal erfahrene Personen, die vielleicht schon 10 Jahre altes Unternehmen haben oder 20 Jahre, hör da intensiv zu und also am Ende, ne, kann ja nicht sagen, es ist irgendwie schief gegangen oder irgendwie nicht gut gelaufen, aber hätten wir uns noch schneller entwickeln können? Ich glaube schon. Mhm. Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir an einigen Stellen hätten mit mehr Erfahrung und noch ein bisschen mehr Contenance in dem Business-Kontext schneller hätten größer werden können. Ja. Auf der anderen Seite, was wollen wir eigentlich mehr? Ich meine, wir sind jetzt schon der bunte Hund im Markt. Das dürfen wir auch gern so bleiben. Und die Richtung, die wir jetzt auch mit der Gamma in der Gesamtgruppe da vor uns haben, ist natürlich ein Brandbeschleuniger. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da freue ich mich auch sehr, dass wir den Schritt gegangen sind. Ich glaube auch, das ist für die Firma genau das Richtige gewesen als Speed-Up. Und am Ende für jedem unserer Partner auch, dass sie mit uns eben da eine ganz große Reise mitgehen können, die richtig Spaß machen kann. Den Markt nochmal richtig aufräumen, das ist echt, das finde ich super. Ja, das macht mir Spaß.
Ja, sehr cool. Ich glaube, damit hast du auch perfekte Schlussworte gefunden. Für heute, wie gesagt, ich sag's noch ein drittes Mal, die Convention im September, meldet euch gerne an. Gründe habt ihr, glaube ich, jetzt schon genug. Und ansonsten, war es das für unsere Jubiläumsfolge 20 Jahre Starfest. Ich denke, da darf man auch nochmal kurz herzlich gratulieren.
Vielen Dank.
Und ansonsten, Comfort Talking bleibt natürlich dran. Wo auch immer ihr zuschaut, zuhört, Spotify, YouTube, auf unserer Website. Folgt uns auf Social Media, Instagram, LinkedIn,
TikTok.
Ansonsten bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss aus Karlsruhe.
Danke an alle.
Danke an dich.